herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Jugend in der DDR. Dazu haben wir unsere Verwandten interviewt und möchten euch nun unsere Ergebnisse präsentieren. Viel Spaß beim Zuhören.
Als Kind bin ich in einer heilen Welt aufgewachsen.
Nutella, Coca-Cola und natürlich amerikanische Kaugummis. Und mit diesen Kaugummis in die Schule gehen, das war immer ganz toll für uns. Da war der Neid der Mitschüler natürlich gegeben.
Wenn die Wende nicht gekommen wäre, hätte ich mit 18 in irgendeinem Zug gesessen und wäre abgehauen.
Als Kind nimmt man sowas nicht wahr. Das war nicht alles schlecht an dem Land.
Und genauso wurde es uns beschrieben. Unsere Verwandten hatten trotzdem eine behütete und sorglose Kindheit. Erst im jungen Erwachsenenalter sind ihnen Einschränkungen wie kaum Reisefreiheit, keine Pressefreiheit sowie keine Meinungsfreiheit aufgefallen. So gab es gewisse Punkte, die sie in der Öffentlichkeit nicht ansprechen sollten. Wenn sie zum Beispiel Westfernsehen geguckt haben, galt das Motto, was zu Hause besprochen wird, bleibt zu Hause.
Nun beginnen wir mit dem Bildungsweg in der DDR. Der klassische Bildungsweg fing mit der Krippe an, die für Kinder bis zum dritten Lebensjahr vorgesehen war. Darauf ging man in den Kindergarten, bis man im Alter von 6 bis 7 in die POS kam. Diese polytechnische Oberschule wurde bis zur 10. Klasse besucht. Uns wurde berichtet, dass der Schulalltag strenger und auch mit härteren Strafen verbunden war.
Unser Lehrer damals, der ist immer von hinten durch hier reingelaufen. Wenn er mitgekriegt hat, du pennst oder du hörst dich zu, hat er mit dem Zeigestock voll neben dir auf den Tisch gehauen. Hat er so einen Schlüsselbund? Das hat er nach uns geworfen. Da hat er kein Problem mit gehabt.
Und dann fing ein Teil eine Lehre an oder ganz wenige aus der Klasse konnten dann die sogenannte erweiterte Oberschule besuchen, um da ihr Abitur zu machen.
Um zum Abitur zugelassen zu werden, brauchte man überwiegend Einsen und Zweien. Und auch wenn man diese Noten nicht hatte, gab es dennoch Wege, den Abschluss zu erreichen.
Wir hatten auch Schüler dabei, die eher auf Note 3 standen, die sich dann aber verpflichtet hatten, Berufsoffizier zu werden. Und die wurden dann trotz der schlechteren Noten genommen. Und es gab leider auch welche, die eben nicht zum Beispiel in der FDJ waren und auch gute Noten hatten. Und die wurden dann zum Abitur nicht zugelassen, weil sie zum Beispiel eher in der Kirche drin waren.
Ein Beispiel dafür.
Ich habe eine Freundin gehabt, sie war die Tochter unseres Pfarrers. Und da sie nicht Mitglied der Pionier- und FDJ-Organisation war und auch nicht an der Jugendweihe teilgenommen hat, durfte sie kein Abitur machen. Also sie war sehr, sehr gut in der Schule, hatte nur Einsen und ihr wurde das dann verwehrt, auf die weiterführende Schule zu gehen. Und ich weiß, dass sie damals halt nicht das studieren konnte, was sie studieren wollte, hat dann nach Abschluss der 10. Klasse eine Lehre begonnen.
Im jungen Erwachsenenalter musste man als Mann den Wehrdienst des Militärs ableisten. Dieser dauerte normalerweise 18 Monate.
Und wenn man studieren wollte, dann hat einem ja der Staat quasi ermöglicht, einen Studienplatz zu bekommen. Und als Gegenleistung wollte dann der Staat, dass man sich freiwillig für eine längere Armeezeit verpflichtet. Was konkret in dem Falle 3 Jahre bedeutete.
Das Wehrdienstgelände befand sich in der Regel weit weg von zu Hause und war mit Stacheldrahtzaun abgesperrt, wie ein Gefängnis. Dort hielt man sich 6 bis 7 Wochen getrennt von Freunden und Familie auf, bis man das erste Mal Urlaub bekommen hat. Der sogenannte Ausgang war von 18 bis 22 Uhr mit Ausgangsschein gestattet. Wenn man bis 22 Uhr nicht zurück war, wurde man von der Militärpolizei gesucht und auch bestraft, denn das Militär hatte Angst, dass die Soldaten fliehen wollten. Du hast ja erzählt, dass du während der Maueröffnung in der Armee warst. Wie habt ihr es dort dann wahrgenommen?
Ja, das war eine ganz schwierige Zeit. Die hatte ja auch eine gewisse Vorgeschichte. Man hat ja gemerkt, dass in der DDR eindeutige Unruhen entstehen. Man hat mitbekommen, dass Demos im Land sind, die natürlich in den offiziellen Zeitungen nicht publik gemacht wurden. Ja, und an diesem Tag selber hat man dann schon auch ein bisschen überlegt, oh, was würde jetzt passieren, wenn man uns quasi zum Schutz der Grenzen an die Berliner Mauer zum Beispiel gebracht hätte und wir hätten verhindern sollen, dass die Leute in die BRD reisen und gegebenenfalls hätten wir auch auf die schießen müssen. Wie hätte man dann reagiert? Davor hatten wir schon Angst und darüber haben wir auch geredet.
Wann war der Moment, dass ihr nach Hause durftet und euer Militärdienst beendet war?
Die Maueröffnung war ja am 9. November 1989. Und wir durften dann kurz vor Weihnachten 89 nach Hause gehen.
Das war die alte Nationalhymne der DDR und passend dazu kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zum Sport. Sport war in der DDR sehr hoch angesehen. Schon früh wurden sportliche Talente gefördert, wodurch sehr viele berühmte Sportler ihren Ursprung in der Deutschen Demokratischen Republik fanden. Eine der größten Stars ist wahrscheinlich die Eisläuferin Katharina Witt, welche viele Turniere für ihr Heimatland gewinnen konnte. Auch Jürgen Sparwasser, ein deutscher Fußballer, wurde zur Legende, da er 1972 das entscheidende Siegtor gegen die verfeindete Bundesrepublik Deutschland schoss. Zu den Hobbys wurde uns gesagt:
Ja, zum Beispiel keine Playstation, wo wir nachmittags drin bei schönem Wetter gesessen haben, gezockt haben. Oder Instagram, wo wir uns mit unseren Freunden unterhalten haben. Wir waren wirklich noch draußen auf dem Bolzplatz, haben uns mit unseren Freunden getroffen und waren eigentlich gerade am Wochenende von morgens bis abends, bis es dunkel wurde, draußen.
Und welche Musik habt ihr gehört?
Also als es losging, so 86, 87, meine ich, die Ärzte, genau. Udo Lindenberg war ja schwer verboten damals, weil er mal ein Lied gesungen hat, Sonderzug nach Pankow, wo er so unser Staat so überhaupt, den Erich Honecker, so ein bisschen, ja, geduzt hat und so, als wäre das sein Kumpel. Das haben die überhaupt nicht gern gesehen.
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin. Ich muss da was klären mit eurem Ober-Indianer. Ich bin ein Jodeltalent und will das spielen mit einer Band. Und das schmeckt sehr lecker. Ich schwör, ich kann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, ey, Honey, ich sing für wenig Money im Republikpalast, wenn ihr mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Spott zum Vortrage bringen. Nur der kleine Udo, nur der kleine Udo, der darf das nicht, und das verstehen wir nicht. Ich weiß genau.
Kurz vor der Schule mussten die meisten Kinder einer Untersuchung unterzogen werden und wurden einer Sportart zugeteilt. Häufig waren diese Schwimmen, Volleyball und auch Fußball.
Ich habe dann halt Volleyball gespielt. Ich habe es nie auf eine Sportschule und so gebracht, aber im Kreis und im Bezirk war das damals, was heute so einem Bundesland entspricht, waren wir schon eine der besten Mannschaften.
Kinder, bei denen schon früh ein sportlich hohes Potenzial festgestellt wurde, wurden auf eine sogenannte KJS, also auf eine Kinder- und Jugendsportschule geschickt. Dort wurden sie so gut wie möglich gefördert.
Viel habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber was ich noch weiß, ein ehemaliger Klassenkamerad aus einer Parallelklasse, der hat damals Leichtathletik gemacht und der war eines Tages weg von der Schule, bis wir dann gehört haben, dass er auf der KJS Potsdam war.
Vielleicht habt ihr das Lied von Beginn noch in Erinnerung. Es handelt sich um ein Pionierlied, welches unser nächstes Thema einleitet. Die Pioniere und die Freideutsche Jugend, abgekürzt FDJ, waren eine staatliche Organisation, die den Kindern und Jugendlichen schon früh den Weg zu einem vorbildlichen DDR-Bürger weisen sollte. Dies bedeutet, dass die Jungen und Mädchen lernten, Befehle Folge zu leisten und die ersten militärischen Erfahrungen machten.
Die Teilung war folgendermaßen. Es gab Jungpioniere. Jungpionier war man von der ersten bis zur dritten Klasse. Jungpionier hat man damals daran erkannt, dass er alle weißes Hemd einheitlich getragen haben mit einem blauen Halstuch. Ab der vierten Klasse bis zur siebten Klasse hieß man dann Tillmann-Pionier. Das weiße Hemd blieb, aber man trug jetzt ein rotes Halstuch. Ab der achten Klasse feierte man große Ereignisse. Man wurde in die Freie Deutsche Jugend, kurz FDJ, aufgenommen. Erkannt hat man die FDJler, wie man sie nannte, an der blauen Bluse. Ihr müsst jetzt aber nicht meinen, dass man sich das eventuell aussuchen konnte, ob man jetzt Jungpionier, Thema-Pionier oder in die FDJ wollte. Das ist nicht so wie heute irgendein Verein, wo man freiwilligen kann. Das war schon eine Muss-Veranstaltung.
Kann ich fragen, was du dort genau gemacht hast?
Es gab verpflichtende Veranstaltungen während der Schulzeit, zum Beispiel
Pioniernachmittage einmal im Monat und dann auch am Schuljahresanfang zum Beispiel sind wir zu einem Fahnenappell, mussten wir dann antreten. Das war schon sehr militärisch. Sind wir dann als Klasse einmarschiert und haben uns dann aufgestellt.
Außerdem gehörte zur Begrüßung der Spruch:
Die Lehrerin oder der Lehrer sagte, für Frieden und Sozialismus seid bereit, und wir mussten dann antworten, immer bereit.
Kanntest du jemanden, der nicht in die Organisation eingetreten ist?
Es war einer aus unserer Klasse, der war der Vater Pastor. Und zu der Zeit war ja Kirche und Staat so ein bisschen Feind, sag ich mal. Und der hat das aber auch nur mit einer Sondergenehmigung hinbekommen, der musste nicht rein in die FDJ.
Im Nachhinein betrachtet sieht man da sehr große Parallelen zur Hitlerjugend.
Dies war eine Live-Aufnahme von Jugendweihe-Teilnehmern aus dem Jahr 1978. Und damit leiten wir ein weiteres wichtiges Ereignis aus dem Leben der Jugendlichen in der DDR ein, die Jugendweihe. Sie stellte einen Ersatz zur Kommunion und Konfirmation dar und ist auch damit vergleichbar.
Die Jugendweihe fand in der 8. Klasse statt und in Vorbereitung dieser feierlichen Veranstaltung haben wir während des gesamten Schuljahres der 8. Klasse verschiedene Veranstaltungen besucht. Also das waren politische Nachmittage mit Diskussionen oder wir haben zum Beispiel einen sozialistischen Betrieb besucht. Abschluss bildete zum Beispiel auch die Fahrt nach Weimar zum KZ Buchenwald. Und das Ganze war natürlich dann auch sehr, sehr stark politisch beeinflusst. Das kann man vor allem daran sehen, dass wir ein Gelöbnis ablegen mussten. Und dieses Gelöbnis, da musste man zum Beispiel Folgendes sagen. Uns wurde vorgelesen: Seid ihr bereit, als junge Bürger unserer Deutschen Demokratischen Republik mit uns gemeinsam getreu der Verfassung für die große und edle Sache des Sozialismus zu arbeiten und zu kämpfen und das revolutionäre Erbe des Volkes in Ehren zu halten? So antwortet: Ja, das geloben wir. Da sieht man schon, das hat schon so einen militärischen Eid. Aber für uns persönlich war das natürlich dann auch eine sehr private Feier und wir haben uns drauf gefreut, wir haben uns schick gemacht und wir haben uns natürlich auch auf die Geschenke gefreut.
Unsere Republik. Im Urlaub wird gezeltet, weiße Fahrten leer, die Taschen voller Ostmark, die war aber nicht so schwer. Wir hatten immer Freude in unserem Kombinat, wir mussten auch nicht wählen, das tat für uns der Staat.
Dieses sarkastisch gemeinte Lied spiegelt die Einschränkungen und Verbote in der DDR wider, womit wir bei unserem nächsten und letzten Thema wären. Denn natürlich gab es nicht nur Forderungen an die Bürger, sondern auch Verbote. Mein Opa war zum Beispiel Polizist und musste deshalb besonders aufpassen, wie er und seine Familie sich verhielten.
Ich wollte zu Christen Lehrer. Er hat gesagt, nein, gibt's nicht. Weil der Staat und die Kirche ja so andere Wege gegangen sind. Das wäre total blöd gewesen, wenn ich abgehauen wäre zu DDR-Zeiten. Mein Vater im Knast marschiert, ne?
Ebenso mussten Westpakete gut versteckt werden.
Kannst du uns vielleicht darüber auch noch kurz ein bisschen aufklären?
Wir hatten auch Bekannte, die uns ab und zu mal ein Paket aus West-Berlin geschickt haben. Da war, was weiß ich, Kaffee und Bücher und hast du nicht gesehen, Süßigkeiten für uns Kinderinnen. Ab und zu haben sie auch mal Westgeld in diesen Büchern mit versteckt. Und mit diesem Westgeld konnte man bei uns in sogenannte Intershops einkaufen gehen. Nutella, Coca-Cola und natürlich amerikanische Kaugummis. Und mit diesen Kaugummis in die Schule gehen, das war immer ganz toll für uns. Da war der Neid der Mitschüler natürlich gegeben.
Intershops sind Läden, in denen nur Artikel aus der BRD, also aus dem Westen, verkauft wurden. Außerdem wurde in der DDR die Kirche immer mehr von dem Staat getrennt. Eine Verwandte hat uns berichtet, dass sie deswegen die Konfirmation erst nach der Wende gemacht hat und ihr Bruder schon gar nicht mehr getauft worden ist, um Konfrontation mit dem DDR-System zu vermeiden. Zu dem DDR-System gehörten auch IMs, das heißt inoffizielle Mitarbeiter. Einige Verwandte von uns hatten auch Kontakt zu diesen. Allerdings wurde dies erst nach der Wende bekannt. Zum Beispiel war eine Französischlehrerin ein IM. Als dies noch nicht bekannt war, haben sich die Schüler oftmals gefragt, weshalb sie international reisen durfte. Bei einem anderen Verwandten wurde später herausgefunden, dass sein Nachbar ein EM war.
Nun möchten wir euch noch die Geschichte von einem etwas älteren Verwandten erzählen. Dieser ist mit 18 im Jahre 1956 aus der DDR in den Westen geflohen. Damals gab es noch keine Mauer. Man konnte mit dem Zug von Ost nach West-Berlin fahren und nur manche Menschen, die verdächtig wirkten oder schon negativ aufgefallen waren, wurden an der Grenze kontrolliert.
Ich bin mit der S-Bahn gefahren, dann darüber. Ich habe in einem sogenannten christlichen Jugenddorf.
Das Jugenddorf war eine Unterkunft von der evangelischen Kirche, die hauptsächlich DDR-Flüchtlinge angenommen haben. Diese konnten dort dann für wenig Geld wohnen. Warum bist du geflohen?
Ja, also mir hat das System in keiner Weise getaugt. Und der Anfang war ja der, dass wir dann zum Parteibüro in der Firma geladen wurden. Und da hieß es, man soll seine vaterliche Pflicht füllen und den Dienst in der Volksarmee machen. Da habe ich also keine Lust gehabt.
Schwierig war für ihn, dass seine Schwester Anhängerin des DDR-Systems war.
Als die Mauer gefallen ist, war es anders. Vor allen Dingen auch Leute, wie die dann das erste Mal die Bundesrepublik gesehen haben, hatten sie doch eine etwas andere Ansicht nachher schon.
Kurz vor Zerfall der DDR wurde der Staat ein letztes Mal zelebriert. Am 7. Oktober 1989 feierte man 40 Jahre DDR. Anwesend war neben Erich Honecker der wichtige sowjetische Politiker Michail Gorbatschow. Am Vorabend, also am 6. Oktober, veranstaltete man eine Masseninszenierung. Diese lief wie folgt ab.
Da haben die uns runtergefahren von Rügen, also zum Zug gesetzt als Jugendlicher. Und dann sollten wir eigentlich an dieser Demonstration teilnehmen, vorbeigehen und dann feiern. Und als wir da vorbei waren an der Tribüne, also alle riefen Gorbi, 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 haben die uns auch direkt, da stand eine Reihe Stasi-Mitarbeiter. Die haben uns alles weggenommen, was wir vorher, wir haben kleine Fähnchen gekriegt und Fackeln, das haben die uns alles weggenommen, damit man nichts hatte zum Hauen oder Stechen. Und dann haben die uns direkt wieder Richtung Zug geleitet und ab nach Hause.
Einen Monat später, am 9. November 1989, fiel schließlich die Mauer.
Unsere Verwandten haben dies als spannend empfunden. Viele haben direkt einen Tagesausflug in den Westen gemacht und ihr Begrüßungsgeld von 100 D-Mark entgegengenommen. Keiner wünscht sich rückblickend, nicht in der DDR aufgewachsen zu sein, denn alle hatten eine schöne Kindheit. Das war unser Podcast und vielen Dank fürs Zuhören.